Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Angelika Hellemann, stellvertretende Politikchefin der BILD am Sonntag. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Frau Hellemann, heute vor 40 Jahren hat eine Tonträgerrevolution begonnen. In Langenhagen bei Hannover sind zum allerersten Mal in Europa CDs vom Band gelaufen. Vom Musikkonzern Polygram wurden die angefertigt. Wenn Sie sich da so zurückerinnern, was ist denn Ihre Lieblings-CD? Haben Sie noch eine? Wissen Sie noch, welche das ist?
Ich habe noch CDs. Leider ist bei mir tatsächlich bei einem Umzug eine Kiste mit CDs abhanden gekommen. Aber ich kann mich an die Revolution noch erinnern, weil ich gehöre noch zu der Generation, Kassettenrekorder und Walkman und so an. Und das war so der erste Umschwung. Wir haben früher als Kinder uns tatsächlich gegenseitig Kassetten aufgenommen. Und dann hat es eine Weile gedauert, weil dann fanden wir CDs ganz hip und haben uns dann zum Beispiel, als Dirty Dancing rauskam, den Soundtrack von Dirty Dancing gekauft und so. Und dann irgendwann gab es halt wieder Leute, die selbst CD brennen konnten. Und das ist halt wirklich was Schönes, wenn man jemanden, der einem nahesteht, eine CD mit selbstgebrannter Musik zusammenstellen kann, weil es ein wahnsinnig persönliches Geschenk ist.
Stimmt, so ein Soundtrack des Lebens. Haben Sie recht, weil, wenn Sie das so sagen, meine fast erste CD war auch eine von meiner Cousine, die ist so ein paar Jahre älter, war immer so die coole und die hat mir dann damals so zum Beispiel Jein von Fettes Brot da drauf gebrannt und ich so als kleines Mädchen habe dazu getanzt. Also macht was aus.
Ja.
Schade eigentlich, dass es nicht mehr so analog ist oder sind Sie jetzt Spotify-Anhängerin?
Ich finde das Streamen ganz gut, aber ich höre auch tatsächlich gerne nochmal CD und vor allen Dingen gerne zusammen selbstgestellte CDs oder dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Das ist einfach nochmal ein persönlicher Zugang. Und ansonsten bin ich tatsächlich auch ein großer Radiofan, weil man halt zwischendurch nochmal begleitet wird. Und beim Streamen sagt mir halt keiner, wie das Wetter ist. Und es sagt keiner, wenn irgendwie etwas Großes passiert ist. Deswegen lasse ich mich eigentlich ganz gerne leiten. Und ich finde es auch ganz angenehm, dass man eben gar nicht weiß, was so kommt, sondern einfach auch mal was Neues hört.
Na dann gut, dass Sie heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Radio zu Gast sind. Ich würde sagen, wir starten die Stunde. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas, der war gestern in Berlin zu Gast und hat gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz dann im Anschluss an ein Gespräch eine Pressekonferenz gegeben. Und fast am Ende hat ein Journalist Abbas gefragt, ob er sich zum 50. Jahrestag des von Palästinensern verübten Attentats auf die israelische Olympiamannschaft in München bei Israel entschuldigen werde. Und daraufhin hat er erwidert, dass täglich Palästinenser von der israelischen Armee getötet würden. Und dann hat er das hier gesagt.
Seit 1947 bis zum heutigen Tag hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten, der Yassin, Tomtura, Kafr Qasim und viele weitere. 50 Massaker auf 50 Holocaust.
Ja, und fast direkt nach dieser Aussage war die Pressekonferenz zu Ende und seitdem gibt es sehr viele laute, empörte Reaktionen auf diese Holocaust-Relativierungen. Frau Hellemann, Sie selbst hatten ja den Bundeskanzler auf seine Reise in die nordischen Staaten begleitet. Da war er gerade erst aus Schweden zurückgekommen. Und dann wurden Sie nochmal aus dem Feierabend geklingelt, um darüber zu berichten. Und zwar nicht nur wegen dieses Satzes, den Abbas gesagt hat, sondern auch wegen dieses Endes der Pressekonferenz, weil dieser Satz nämlich dann unkommentiert stehen gelassen wurde. Wie haben Sie denn diesen Vorfall wahrgenommen?
Ja, das war ein riesiger Patzer. Als ich das erste Mal davon hörte, habe ich erstmal gesagt, okay, gucken wir uns an. Ich habe dann gleich mit einem Kollegen telefoniert, der vor Ort war. Der hat mir dann gleich gesagt, ja, es ist ein bisschen anders, hätte er es wahrgenommen. Es war halt, Abbas fing halt an zu reden und in dem Video sieht man das Gesicht von Scholz nicht. Er muss eine extrem grimmige Miene gehabt haben und dann wollte er wohl ansetzen und dann hat aber der Regierungssprecher die PK beendet. Dann hätte Scholz sich das Wort nehmen können, weil er ist nun mal der Chef im Haus, hat es aber nicht gemacht. Vielleicht auch, weil er in dem Moment, also er hatte wohl offenbar den ersten richtigen Reflex und hat sich dann aber wegtragen lassen. Und dann hat man ja diese halbe Sekunde noch, wo man sagen kann, nein, stopp, ich muss noch was sagen. Und wenn man die verpasst, ist es halt ganz schwer, weil dann stehen irgendwie alle schon auf und dann kann man schlecht zurückrufen. Aber es ist halt ein Riesenfehler, weil diese Entgleisung, sowas hat es halt noch nicht gegeben. Auch für Abbas ist das eine neue, noch schärfere Tonlage. Also der hat immer schon schlimme Holocaust-Sachen gesagt und hat den Juden selbst die Schuld am Holocaust gegeben und ganz furchtbare Sachen. Aber dem israelischen Staat 50 Holocausts vorzuwerfen, das hat er zum ersten Mal gemacht. Da muss man sich auch mal vorstellen, das machen sonst nur die Iraner.
Ja, und wir haben jetzt auch noch unseren Hauptstadtkorrespondenten Stefan Detjen zugeschaltet. Er war auch nicht live dabei, aber Sie haben ebenfalls dieses Video gesehen, Herr Detjen. Sie verfolgen das heute für uns. Es gibt jetzt ja eben, wie wir es auch gerade von Frau Hellemann gehört haben, sehr, sehr große Kritik an der Reaktion von Olaf Scholz, beziehungsweise an dieser Nichtreaktion, aber auch große Kritik an dem Pressesprecher Steffen Hebestreit. Der hat die PK ja dann wirklich einfach beendet. Auch er hatte ja eigentlich zugehört. Ich kann ja nochmal beschreiben für alle, die das Video nicht gesehen haben. Olaf Scholz nimmt dann seinen Knopf aus dem Ohr, wo die Übersetzung drauf war. Er schüttelt dann Abbas die Hand, geht mit ihm weg. Und viele fordern eben jetzt, ja, da hätte auf jeden Fall noch was kommen müssen. Er hat sich dann erst später auf Twitter geäußert. Wie geht's Ihnen da? Hätte da einfach auch direkt diese halbe Sekunde, wie Sie gesagt haben, Frau Hellemann, hätte die da sein müssen, um da noch eine Reaktion reinzuhauen?
Herr Scholz hat sich ja am Abend dann nochmal geäußert bei Bild und hat halt gesagt, dass es unerträglich und unakzeptabel ist, die Relativierung des Holocausts. Da muss man dann schnell reagieren. Ja, das ist ein bisschen verstolpert worden dann. Also da zählt dann Schnelligkeit. Es gibt ja in der Politik immer gerne den Satz, second move kills. Das heißt, dass man dann mit einem Fehler nicht schnell genug umgeht. Und das ist schwer, auch Fehler einzuräumen ist schwer, aber ist halt passiert.
Und Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio, wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich finde, dass diese Diskussion, auch so wie wir sie jetzt hier führen, eigentlich völlig falsch fokussiert ist. Das ist ja jetzt so, als würden wir jetzt nur noch drüber sprechen, ob Olaf Scholz da in einer Situation eine Sekunde schneller hätte reagieren können. Politik ist kein Wettbewerb im Schnellreagieren. Das ist eine Situation, die Pressekonferenz, das ist ganz üblich. Angelika Hellemann kennt das, wir haben das selber oft auf Reisen des Kanzlers zusammen erlebt. Da gibt es bei solchen Begegnungen vier Fragen, auch in dem Fall zwei von palästinensischen Journalisten, zwei von deutschen Journalisten und dann nach der letzten Antwort auf die vierte Frage ist die Pressekonferenz zu Ende. Gegen Ende von so einer zu Ende gehenden Pressekonferenz ist dann der Regierungssprecher möglicherweise schon mit den Gedanken woanders, vielleicht auch der Kanzler. Wir können jetzt darüber spekulieren, wie Olaf Scholz, wie schnell er den Skandal in dieser Äußerung erkannt hat. Möglicherweise, Angelika Hellemann hat das ja geschildert, das wurde so wahrgenommen, dass er das möglicherweise gesehen hat, versucht hat zu reagieren, sich dann dagegen entschieden hat. Also da muss man sehr schnell reagieren, aber ich finde, das ist nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt ist, wie geht man um mit einem Palästinenserpräsidenten, der da ein solches Geschichtsbild offenbart. Und Angelika Hellemann hat das ja richtig geschildert. Ich kann das nicht genau beurteilen, ob das nun zum ersten Mal ist, dass er diese direkte Gleichsetzung von Holocaust und israelischen oder ja zum Teil schon vor der Staatsgründung verübten Gewalttaten an Palästinensern, ob er diesen Vergleich zum ersten Mal gezogen hat oder ob das auch aus dem Munde des Palästinenserpräsidenten zur allgemeinen Rhetorik gehört. Aber natürlich, es gibt ja keinen Zweifel daran, dass diese Äußerung, der Gehalt dieser Äußerung vom Bundeskanzler, von der deutschen Öffentlichkeit in aller Schärfe, in der Substanz zurückgewiesen worden ist. Aber wir haben da jetzt natürlich etwas erlebt, dass wir es mit einer palästinensischen Führung zu tun haben, die, wenn man auch diese Gestalt Abbas da sieht, ich habe das auch erlebt, in Ramallah. Angelika Hellemann war sicherlich auch bei Reisen von deutschen Politikern damit dabei, ich zuletzt mit der deutschen Außenministerin. Das ist eine völlig verknöcherte, eine sklerotische Führungsriege, mit der man es da zu tun hat, die auch ein vollkommen verknöchertes Geschichtsbild, eine üble Rhetorik da aufzufahren in der Lage ist. Was heißt das? Das ist die eigentliche Frage, denn wir haben es ja mit einem Thema zu tun, darauf hat Abbas ja auch zu Recht hingewiesen, dass eine signifikante Bevölkerungsgruppe in Deutschland betrifft. Wir haben viele Palästinenser, Nachfahren von Palästinensern hier in Deutschland leben. Und da sind Fragen aufgeworfen, die ja in irgendeiner Weise verhandelt werden müssen. Nicht so, aber wie dann?
Frau Hellemann, wenn Sie da so eine Bilanz draus ziehen müssten, wäre dann die Konsequenz, auch eben mit dem Hintergrund der großen Kritik, die kommt, zum Beispiel auch vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, der eben sagt, durch diese Holocaust-Relativierung hat Präsident Abbas jegliche Sensibilität gegenüber uns deutschen Gastgebern vermissen lassen. Wäre da dann eine Konsequenz, auch diplomatisch sehr, sehr harte Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, okay, Abbas wird nicht mehr eingeladen?
Also was ich mir nicht vorstellen kann, dass man Abbas einfach, ohne dass es irgendwelche Reaktionen gibt, wieder ganz normal einlädt und zum Tagesgeschäft darüber geht. Vor allen Dingen sieht man auch in dem Video, dass der Sprecher von Abbas nach der PK, also nach dem Eklat, zuzwinkert. Das ist so wie das Zeichen, ey, hast du gut gemacht, hast mal hier so richtig die Bude angezündet und solche Worte, und da hat Steffen Detin ja sehr, sehr recht, das kann auch Menschen, die hier wohnen, aufwiegeln, und das geht nicht. Das heißt, da wird man eine Art finden, und da wird es auch noch eine politische Reaktion der Bundesregierung geben müssen. Also, wie gehen wir weiter mit Abbas um? Wie gehen wir mit Geldern um, die an die palästinensische Führung gehen, all das. Diese Diskussion wird jetzt aufkommen und da wird es Antworten geben müssen.
Herr Detjen,
aber man kann sich dem nicht entziehen. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass es ja schon vorher in dieser Pressekonferenz auch Ausdrücke des Dissenses gegeben hat. Mahmoud Abbas hat in der Pressekonferenz immer wieder Israel angeklagt, hat die Besatzungspolitik, wie er das genannt hat, angeklagt, hat von einem Apartheid-Regime gesprochen. Das sind ja alle Begriffe, die in der deutschen Diskussion dann zum Teil von manchen schon mit Antisemitismus belegt werden. Und was den Begriff der Apartheid angeht, hat Olaf Scholz dann widersprochen und hat gesagt, das mache ich mir nicht zu eigen, wir haben viel zu diskutieren. Das ist dann später nochmal durch diese Holocaust-Äußerung von Abbas nochmal in einer ganz anderen Drastik allen vor Augen geführt worden. Aber es hat ja keinen Zweck, jetzt zu sagen, wir schmeißen den Mann raus, wir wollen mit dem nichts mehr zu tun haben, sondern man wird diesen Dissens austragen müssen. Und ich glaube, es ist auch wichtig für Deutsche, dass sie sich davor nicht verschonen, wenn der Antisemitismusbeauftragte sagt, es gehe darum, dass da, wie er sagte, jegliche Sensibilität gegenüber uns deutschen Gastgebern missachtet worden sei, dann ist das ja nicht der eigentliche Punkt. Es geht ja nicht darum, uns in unseren Sensibilitäten irgendwie zu verschonen, sondern wir haben es mit einer Konfliktregion zu tun, die auf vielfältige Weise, und zwar nicht nur durch den Holocaust, nicht nur im deutsch-jüdischen, deutsch-israelischen Verhältnis, sondern auch im deutsch-palästinensischen Verhältnis etwas mit uns, mit unserer Geschichte zu tun hat. Und da ist in der Tat sehr viel zu diskutieren, sehr viel auszutagen. Das muss besprochen werden.
Ja, ich glaube aber trotzdem, es muss auch noch mal eine diplomatische Antwort auf einen solchen Eklat geben. Weil den kann man nicht so stehen lassen, weil man ja auch nicht allen Leuten sagen kann, wenn du irgendwo Antisemitismus und Diskriminierung hörst, steh auf und sag was. Das heißt, da muss jetzt auch tatsächlich noch mal eine sehr deutliche Antwort erfolgen. Und wenn es ich glaube, Abbas soll heute Abend abfliegen mit dem Flugzeug. Und wenn es noch mal eine Einbestellung eines Botschafters gibt oder eines Repräsentanten oder eine Rücksprache mit Israel, ich finde, da kann jetzt die deutsche Regierung es nicht so stehen lassen.
Wir haben gerade schon über den inhaltlichen Eklat gesprochen, der da gestern stattgefunden hat. Und wir haben heute Morgen in der Redaktionssitzung uns auch kurz darüber ausgetauscht, ob trotzdem diese Empörungsspirale, die ja gerade medial auch total losgegangen ist und sich weiterdreht, ob die sich ein bisschen zu doll nach oben dreht. Wie geht es Ihnen denn da, Frau Hellemann? Finden Sie es gut, dass jetzt das wirklich auch auf der Eins in den Nachrichten ist, dieses Thema?
Ja, finde ich, weil es ist eine Ungeheuerlichkeit. Also das muss man sich immer noch mal klar machen. Da steht ein anderer Regierungschef, der steht in unserer Regierungszentrale im Kanzleramt und relativiert den Holocaust. Das hat es so noch nicht gegeben. Das ist eine ziemlich einmalige Entgleisung. Ich glaube sogar, dass erst sehr viel später vielen klar geworden ist, was dort eigentlich wirklich gesagt wurde. Jetzt muss man dann immer aufpassen. Es gibt dann auch immer gerne die Tendenz, sich danach komplett hochzuspulen. Also sozusagen, wenn man am Anfang nicht schnell oder hart genug reagiert hat, das dann sozusagen nachzuholen. Also da hilft es immer mal, tief durchzuatmen. Aber eigentlich ist es viel zu spät gekommen. Auch war es ja in den Nachrichtensendungen gestern dann nicht. Und das ist ja am Nachmittag passiert.
Ja, wir haben auch noch mal geschaut, die ersten Meldungen kamen so gegen 5:30, aber auch noch eher zögerlich verhalten in den Agenturmeldungen. Und Sie haben es angesprochen, weder Tagesschau noch Tagesthemen haben das aufgegriffen. Da gibt es auch Kritik dran. Wie schnell war Ihnen denn klar, dass Sie da berichten müssen?
Also wir haben das Video dann gesehen und dann war ganz klar, wir müssen berichten. Dann haben wir aber erstmal sozusagen nochmal den Stopper reingesetzt. Das heißt,
wie sieht das aus? Dann sagen Sie, stopp, wir gucken erstmal.
Wir haben dann einfach entschieden, wir recherchieren jetzt einfach nochmal sehr genau, sprechen mit Leuten, die vor Ort waren, sprechen eben mit dem Kanzleramt, also machen all das, versuchen es einzuordnen, diskutieren untereinander. Also wir haben daraus nicht wir waren die Ersten, aber wir haben trotzdem keinen Schnellschuss draus gemacht. Und ich glaube, das ist dann auch richtig. Das heißt, die Zeitung ist erstmal in den Druck gegangen ohne Berichterstattung, weil wir da einfach noch Zeit brauchten, weil die erste Meldung war halt, der hat es völlig stehen lassen. Und eigentlich ist die Haltung von Olaf Scholz, was Israel angeht, was den Holocaust angeht, ziemlich glasklar. Deswegen hat es dann erstmal die Verwunderung gegeben, was ist da passiert, was ist wirklich passiert, was ist schiefgegangen, woran liegt es. Das heißt, man muss sich dann ein bisschen Zeit nehmen, aber die haben wir uns auch genommen. Aber dann waren wir im Grunde genommen ja um 20 Uhr damit dann durch und das hätten dann andere auch machen können. Es war dann nicht mehr so ein Hexenwerk.
Glauben Sie denn, dass das jetzt auch an Olaf Scholz kleben bleibt oder ist das jetzt ein Schnitzer und dann geht's weiter?
Ja, ich glaube, er und auch seine Mannschaft wird sich darüber unglaublich ärgern. Ich glaube, niemand hat jetzt Zweifel an ihm und seiner Haltung. Deswegen ist das etwas, was insofern keine tiefgehenden Folgen haben wird. Also was anderes ist der Cum-Ex-Skandal, der immer wieder aufkommt und der ihm viel mehr in den Klamotten klebt, weil die Leute fragen, na und warum erinnerst du dich nicht und was ist da gelaufen? Das ist eine viel größere Dauerschleife. Ich glaube, hier wird es jetzt tatsächlich nach eine größere Sensibilität geben und man wird dann halt noch mal mehr versuchen, dass das nicht passiert. Also ein zweites Mal geht halt dann auch einfach nicht mehr.
Und wir sprechen hier mittags bei den Themen des Tages eigentlich mittlerweile fast täglich über notwendige Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger, die eben besonders stark von den steigenden Gaspreisen betroffen sein werden und dann eben auch von der geplanten Gasumlage, die ja ab Oktober gelten wird. Und auch heute grüßt diese wichtige trotzdem Entlastungsdebatte. Ich möchte draufschauen mit meinem Gast Angelika Hellemann von der Bild am Sonntag. Es gibt ja jetzt die Forderung, wenn wir bei den Entlastungen erstmal bleiben, Haushalten eine Art Grundkontingent an günstigerem Gas zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Vorschlag, den begrüßen Sozialverbände, aber auch verschiedene Parteien, die Union, Linke und Teile der Grünen finden das auch eine gute Idee. Angelika Hellemann, wäre das für Sie eine denkbare Lösung, so ein günstiges Gaskontingent, mit dem man dann vielleicht erstmal auskommen könnte?
Dann wird alles darüber sehr, sehr viel teurer. Ja, das hat theoretisch sogar eine steuernde Wirkung. Das gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Die wollen das ausprobieren. Das bedeutet, also man hat ja festgestellt, je höher das Einkommen, desto höher eben auch der Energieverbrauch. Gas, Sprit, Strom, all das. Größere Wohnungen, es wird mehr geheizt, es wird mehr mit dem Auto gefahren, es werden größere Wagen gefahren und so weiter. Das heißt, wenn ich ein kleineres Kontingent zu einem günstigen Preis zur Verfügung stelle, entlaste ich tatsächlich erstmal auch die Leute, die weniger Geld haben.
Gleichzeitig gibt es da Gegenstimmen. Clemens Fußt vom Münchner IFO-Institut sagt trotzdem, das ist nicht zielgenau genug. Klar gibt es den Anreiz, so vielleicht irgendwie in dieser günstigen Deckelung zu bleiben. Aber er bringt da dieses berühmte Gießkannenargument. Das ist dann doch am Ende wieder gleiches Recht für alle. Alle kriegen eben den Zuschlag oder nicht. Sie haben es gesagt, ein bisschen Regulierung ist natürlich dadurch trotzdem möglich durch verschiedenen Verbrauch. Aber unterm Strich ist es trotzdem nicht zielgenau, dass es wirklich da ankommt bei denen, die es wirklich brauchen.
Das stimmt. Es wird sehr, sehr teuer und es entlastet dann letztlich alle erstmal. jemand, der dann sehr viel verbraucht, wird halt am Ende sehr viel teurer dabei wegkommen, weil es im Umkehrschluss ja alles über diesem Kontingent wird ja extrem viel teurer. Aber Herr Fuß hat einen Punkt, Geld ist knapp, vor allen Dingen, weil die Ampel ja gerade noch an der Schuldenbremse festhält. Und dann ist halt klar, wenn ich wirklich zielgenau entlasten will, dann muss ich tatsächlich die kleinen und mittleren Einkommen entlasten, also so bis 4.000 Euro hochgehend. Das bedeutet dann aber auch, dass die Leute, die mehr verdienen, darüber dann gar nichts bekommen, weil ansonsten haben wir die Gießkanne und diese Energiepauschale, die jetzt alle bekommen, die 300 Euro, die war ja auch Gießkanne, die bekommt jeder, er muss es halt nur versteuern und je nachdem, wie der eigene Einkommenssteuersatz ist, bekommt man weniger oder mehr heraus. Man muss sich halt immer klar machen, in Deutschland zahlen weniger als 5% der Einkommenssteuerzahler überhaupt den Spitzensteuersatz. Das ballt sich halt viel mehr darunter. Und bei den kleineren und mittleren Einkommen sind es halt vor allen Dingen die Abgaben, die so wahnsinnig drücken. Also Sozialabgaben, die ja alle gleich zahlen ab dem ersten Euro bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Und dann sinkt sogar dann wieder die Belastung, weil man darauf dann halt nicht mehr zahlen muss.
Wenn ich da so zuhöre, dann merkt man eben schon, wie komplex das tatsächlich auch ist. Natürlich auch aus Sicht der Politik, um wirklich dann zielgerichtet da was lostreten zu können, was Konkretes auch anbieten zu können. Jetzt ist es aber ja so, dass die Zeit drängt. Also gestern hat die EU-Kommission bekannt gegeben, dass sie die Bundesregierung dazu verpflichtet, auf diese Gasumlage ab Oktober eben auch Mehrwertsteuer zu zahlen. Das wollte Bundesfinanzminister Christian Lindner ja eigentlich verhindern. Der hat da extra einen Brief auch an die EU-Kommission geschrieben, um zu fragen, ob es da eine Ausnahme geben kann. Es muss also jetzt trotzdem erstmal was Unpragmatisches her, weil Oktober ist ja nicht mehr so lang hin. Wenn Sie jetzt sagen, gut, dieses Gaskontingent, das günstige, ist jetzt vielleicht nicht Ihr Lieblingstool, haben Sie da was anderes in petto?
Ja, man müsste, also ich glaube halt tatsächlich, dass man die kleinen und mittleren entlasten muss und aber die oberen eben nicht. Das Problem ist, es gibt in der Ampel diesen riesigen Verteilungsstreit. Die Ampel kann sich bei gesellschaftspolitischen Fragen sehr schnell einigen, aber sie hat eine offene Baustelle und das ist die Verteilungsfrage. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass der Finanzminister von der FDP, Christian Lindner, jetzt ja schon mal sein neues Steuerkonzept vorgestellt hat und gerne den Steuertarif ein bisschen nach links verschieben möchte. Damit entlastet er aber vor allen Dingen, und zwar überproportional, die Topverdiener. Und da gibt es ja selbst von den Wirtschaftsweisen, die jetzt der FDP nicht so wahnsinnig weit entfernt stehen, Kritik daran, weil sie sagen, das ist jetzt, eigentlich ist es super, wenn man kalte Progression, also dann zahlt man höhere Steuersätze, obwohl man vielleicht nur eine Gehaltserhöhung hat, die halt der Inflation entspricht, ausgleichen soll. Das sei insgesamt ein tolles Konzept, aber es passt halt gerade nicht in die Zeit, weil es halt jetzt wirklich ans Eingemachte geht. Die hohen Energiepreise, die Inflation insgesamt, die trifft halt mittlerweile auch Familien, die eigentlich immer dachten, dass sie so ganz gut durchkommen. Also die haben keine großen Rücklagen, aber die sind so gut im Leben klargekommen und die merken jetzt, wir schaffen es nicht. Und das geht eben bis weit in die Mittelschicht rein. Und deswegen haben wir da ein sehr drängendes Problem. Und die Ampel zerstreitet sich und kriegt deswegen keine Lösung hin. Und so verstreicht halt Woche für Woche, bis wir dann endlich das groß angekündigte dritte Entlastungspaket präsentiert bekommen.
Ich habe mal für ein halbes Jahr in den Niederlanden gelebt und seit ich wieder in Berlin zurück bin, sehne ich mich eigentlich jeden Tag, an dem ich Fahrrad fahre, nach den toll ausgebauten und sicheren Radwegen. Sind Sie selber auch Radfahrerin hier in Berlin, Frau Hellemann?
Ein bisschen, aber ich finde Radfahren in Berlin zum Teil einfach schon auch unangenehm, weil mein Weg zur Arbeit führt dann auch an Straßen vorbei und wenn irgendwie LKWs neben mir herdonnern, ist es nicht so, dass ich das besonders entspannend finde.
Ja, geht mir ähnlich. Es tut sich ein bisschen was, es wird ein bisschen besser. Aber ich erzähle natürlich von diesem Thema nicht einfach so. Es gibt auch einen Anlass, warum wir darüber sprechen. Ab heute findet eine Tagung statt für 3 Tage, die sogenannten Verkehrsgerichtstage. In Goslar sind die und da geht es unter anderem um die Verkehrssicherheit beim Radfahren und um die Unterschiede des Radverkehrs im ländlichen und im städtischen Raum. Fast die Hälfte aller Unfälle auf dem Rad findet außerhalb von geschlossenen Ortschaften statt, also tatsächlich eher auf dem Land. Braucht es da eine andere Herangehensweise für den Ausbau?
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen so eine Städterdiskussion. Ich komme selbst aus einer ländlichen Region und da ist nach wie vor Fakt, die Leute brauchen ein Auto, weil auch die Strecken viel zu lang sind. Weil wenn ich von dem Dorf in die Stadt fahren will, bin ich auch mal gerne eine Strecke 20 Kilometer unterwegs. Ja, wie oft soll man das denn fahren? Und was ist mit Leuten, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder die alt sind, oder die Einkäufe machen müssen, sollen die jetzt alle mit großen Lastenfahrrädern fahren? Ich finde, das geht, glaube ich, so ein bisschen an der Realität der Bürger, die auf dem Land leben, vorbei. Erst ist ihnen immer erzählt worden, ja, ÖPNV, ÖPNV, ÖPNV. Ja, deren Realität ist aber immer noch, vielleicht fährt morgens um 10 ein Bus und einer fährt dann noch um 17 Uhr und das war's. Die brauchen nach wie vor weiter ein Auto und ihnen wird immer was versprochen und da sind wir auch nicht weitergekommen. Es müsste natürlich eigentlich intelligente Konzepte geben mit einem besseren ÖPNV, mit viel mehr Carsharing-Angeboten, eben auch auf dem Land, weil man da sehr viel mehr zusammenmixen muss. Zwischen die Strecke kann ich vielleicht mit dem Bus fahren, dann brauche ich aber ein Auto, um weiterzukommen. Und da ist halt so wenig passiert und jetzt wird ihnen erzählt, naja, jetzt sollte als allererstes große Radwege kriegen. Da zucken die doch mit den Schultern und sagen, kommt eh nicht.
Obwohl ich sagen würde, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also Sie haben ja gerade Carsharing schon genannt, Sie haben auch den Nahverkehr genannt. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein bisschen klug scheiße. Es gibt so ein Stichwort, das nennt sich intermodaler Verkehr oder multimodaler Verkehr. Also das meint dann eben die Vernetzung von verschiedenen Formen des Individualverkehrs. Also da sind auch zum Beispiel Fußgängerinnen und Fußgänger mit drin, aber eben natürlich auch Radfahrerinnen und Radfahrer. Und diese Verschränkung, die dann möglich ist, auch mit dem Nahverkehr zum Beispiel. Also dass man eben nicht sagt, ich bin heute nur Fußgängerin, sondern eben auch umsteigen kann. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn man das schafft, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man vielleicht das E-Bike auch nimmt, die ersten 5 Kilometer bringt mich das dann zum Bus, der vielleicht dann auch eben nicht nur einmal pro Tag fährt, der da regelmäßig mich abholt und das bringt mich dann in die nächste Stadt oder so. Also da würde ich sagen, ist es irgendwie wichtig, auch wirklich so ein Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht nur das eine gibt oder das eine muss ausgebaut werden und das andere nicht, sondern so eine gemeinsame Herangehensweise von verschiedenen Dingen, die alle weiterbringen.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine schöne Zielvorstellung. Ich habe da auch gar keinen Dissens. Ich glaube nur, dass die Leute auf dem Land so viele Mobilitätsprobleme haben, wenn sie kein Auto haben, dass wir sie da auch erstmal abholen müssen und dass man das halt auch immer mitdenken muss. Ich habe hier in Berlin auch kein Auto und das funktioniert hervorragend. Ich mache auch den größten Mix aus. E-Bike, mein eigenes Fahrrad, Fußgänger, ÖPNV, dann, wenn es mal nicht anders geht, auch ein Taxi. Das ist sozusagen alles zusammengebaut. Das geht hier hervorragend. Ich weiß nur, ja, auf Dörfern ist man da galaxienweit von entfernt. Und dann muss man das, glaube ich, einfach wahrnehmen und nicht so tun, als ob das so einfach zu lösen ist. Weil das ist schon noch eine ziemliche Mammutaufgabe. Und dazu kommt, man darf auch nicht vergessen, die Niederlande haben das anders gelöst. Die haben es auch schon viel länger gemacht. Sie sind aber auch flacher. Also wenn man in einer hügeligen Region wohnt, dann ist es auch noch mal schwieriger, wenn da dann die Leute mit Rädern fahren sollen.
Und übrigens nur so ein kleines Schmankerl zum Schluss. Auf dem Verkehrskongress ist nicht nur das Radfahren Thema, das Radfahren in der Stadt oder auch auf dem Land, sondern auch die Frage, wie das eigentlich im Straßenverkehr laufen soll, wenn Cannabis legalisiert wird. Haben Sie da eine Idee in petto, Frau Hellemann?
Habe ich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben gekifft, deswegen bin ich überhaupt kein Cannabis-Experte. Ich weiß, dass es total schwierig ist und sich die Politik da gerade irgendwie schon das Hirn zermartert und man gucken muss, welche Testwerte dann gehen oder nicht. Im Moment geht die Richtung so ein bisschen Grenzwerte wie beim Alkohol einzuführen. Es hat aber noch große rechtliche Hürden. Also Cannabis-Legalisierung hört sich einfach an. Wenn man es dann in der Praxis umsetzen will, muss man doch relativ viel bedenken.
Wolfgang Petersen ist mit 81 Jahren an Krebs gestorben. Er wird als sehr, sehr großer Star der Filmwelt betrauert. Und ja, wie viele musste ich direkt hieran denken. Angelika Hellemann ist mein Gast. Ich nehme an, Sie erkennen das?
Ja, das Boot. Und ich habe jetzt schon eine Gänsehaut wieder. Also ich brauche davon wirklich nur ein paar Takte zu hören. Es ist unverkennbar. Es war, finde ich, eines seiner, eigentlich für mich ist es das Meisterwerk von ihm. Jetzt habe ich eine leicht klaustrophobische Veranlagung und ich konnte das nur mit sehr erhöhtem Puls gucken. Und alleine dieses Ping, 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 wenn dann das Radar meldet, dass eben feindliche Boote kommen. Das war sehr ergreifend. Ich finde, es hat unendlich den Schrecken des Krieges nacherzählt und auch in einer Eindrücklichkeit. Es hat mich sehr bewegt.
Ja, die Bild, also Ihre Zeitung schreibt, oder Ihre Schwesternzeitung, Sie sind ja bei der Bild am Sonntag, die schreibt, dass Deutschlands größter Filmemacher gestorben ist. War er das auch für Sie?
Ja, das war er. Und er hat ja auch einen wahnsinnigen Erfolg in Hollywood geführt. Er war ja einer der wenigen Regisseure, die in dieser großen Märchenfilmfabrik dann tatsächlich so den Director's Cut machen durfte. Also er konnte den Film abschließen nach seinen Vorstellungen und es hat ihm eben keiner mehr reingeredet. Er hat gezeigt, dass er eine große Palette kann und einfach ein ganz, ganz großer war.
Ich weiß noch, so zu meiner Jugendzeit, ich war damals Fan von so Historiendramen, so, also oder auch Fantasy, Herr der Ringe und so weiter. Und da kam Troja in die Kinos. Da sind wir alle reingerannt, unter anderem auch, weil wir Orlando Bloom oder auch Brad Pitt gut fanden. Also tatsächlich, diese großen Filme verbinde ich auch mit ihm. Und es gibt ja jetzt, auch wenn ich so drüber nachdenke, wenige Deutsche, die so in Hollywood verankert waren, vielleicht auch sogar wirklich keinen, die es da auch geschafft haben. Wie Sie haben ja gerade schon gesagt, die es auch wirklich geschafft haben, da die Hand auch frei zu haben für alle Ideen. Was sagt das denn über den Zustand des deutschen Kinos aus?
Das ist schade. Und also es zeigt erstmal, er war ein unwahrscheinliches Ausnahmetalent, auch die Bandbreite. Die unendliche Geschichte hat er ja auch gemacht. Dann hat er ganz viele Actionfilme oder so Katastrophenfilme gemacht, aber eben auch leisere, wo es dann nicht so geknallt hat, zum Beispiel Outbreak, wo es dann um ein Killer-Virus geht, auch sehr spannend, sehr empfehlenswert. Ja, es ist schade. Es zeigt, dass wir vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr Filmförderung brauchen oder ja, Leute, die sich dann da eben auch durchsetzen können. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr hartes Pflaster, Hollywood. Es ist auf jeden Fall ein großer Verlust.
Was mich auch überrascht hat oder was mir vorher gar nicht so klar war, war, dass er auch wirklich 6 Tatortfolgen gemacht hatte. Da habe ich mir vorgenommen, am Wochenende mal mir das ein oder andere anzusehen. Können Sie da was empfehlen?
Die habe ich jetzt nicht so drauf.
Alles gut, war auch vor der Hollywood-Zeit. Vielen Dank, Frau Hellemann, für Ihren Besuch.
Sehr gerne.